96, 97, 98, 99, 100. Achtung, ich komme.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau und Radio Korax.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Na, Polion, wir sprechen natürlich heute über den neuen Film von Ridley Scott. Und da ist uns natürlich kein Flachwitz von Bill und Ted zu schade. Robert und Flo haben ihn gesehen und werden nachher berichten. Wir reden aber auch natürlich über Streaming-Highlights wie The Killer zum Beispiel, den neuen Film von David Fincher. Und ich begrüße hier im Studio die Jasmin. Hi.
Moin.
Der Lars hier an den Reglern.
Filmstarts der Woche.
Napoleons Piano, Martin Phipps, der Soundtrack zu Napoleon, der in dieser Woche zunächst einmal in den Kinos anlaufen wird oder angelaufen ist vielmehr und dann im Anschluss bei Netflix zu sehen sein wird, bei Apple, jetzt schon wieder durcheinander, Netflix kommen wir später noch zu, bei Apple, da gibt es noch keinen Termin, soweit ich weiß, ne? Könnt mich jetzt gleich auch gerne korrigieren hier, aber es wird eine Fassung geben bei Apple, die rund eine Stunde länger sein soll. Ihr habt das wahrscheinlich alle schon mitbekommen, wie clever das ist, vor dem Kinostart diese Nachricht in die Welt zu setzen. Darüber wollen wir reden. Wir wollen auch darüber reden, was bleibt von der Kinofassung. Ich habe mich da eigentlich sehr drauf gefreut, den Film auf der großen Leinwand zu sehen, denn Ridley Scott hat hier vollbracht, was woran schon andere gescheitert sind, unter anderem ja auch Stanley Kubrick, der mit Drafts, mit jede Menge Storyboards, Entwürfen und Drehbuchentwürfen die Verfilmung vom Leben von Napoleon Bonaparte schon vorbereitet hatte, es aber dann nicht mehr vollenden konnte und tatsächlich ist dieser Film dann auch nicht irgendwie posthum vollendet worden. Es ist tatsächlich bei einem Versuch geblieben von Stanley Kubrick, den großen Weg von Napoleon zu beschreiten und zu verfilmen und zu erzählen. Das hat sich jetzt Ridley Scott vorgenommen und er ist ja nun wirklich nicht mehr der Jüngste. Also schon echt eine ganz schöne Herkulesaufgabe, würde ich sagen mal. Ne? Ob er sehr gewachsen ist und gewachsen war in der Verfilmung, was draus geworden ist, darüber wollen wir reden. Und das machen wir mit Florian und mit Robert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hi, schön euch zu sehen und zu hören. Wir wollen reden über Napoleon. Wie war's? 158, glaube ich, sind es insgesamt dann noch geworden. Ne? Also doch immerhin 2,5 Stunden. Da kann man doch eine Menge erzählen, oder? Wie viel erzählt der Film denn eigentlich? Also das ist ja auch nochmal so die große Frage. Wann beginnt er quasi?
Nach meiner Info soll er dann 2 Stunden länger gehen, nicht nur eine Stunde. Ne? Ja.
Ja, oder so. Also 5 Stunden insgesamt, ja, glaube ich. Ja.
4 Stunden, irgendwas 4 plus, was auch immer.
Ja, aber reden wir erstmal über das, was wir jetzt haben quasi.
Was erzählt der Film? Der Film fängt an zum Zeitpunkt der Revolution 1789 und erzählt dann mit teilweise großen Sprüngen, würde behaupten, bis zur zweiten Exilierung erzählt er einiges und dann springt er und dann wird am Ende halt noch eingeblendet, wann er gestorben ist und sowas.
So, gut kurz gefasst.
Fangen wir mal vorne an, würde ich sagen, oder?
Naja, ich meine, das ist das, was der Film erzählt. Das Leben von Napoleon, angefangen halt im zarten Alter von 21 Jahren. Und auch da schon gespielt von Joaquin Phoenix mit knapp 50.
50 aussieht.
Also, genau.
Der sieht auch durchgehend knapp 50 aus, meinte Jasmin richtig. Ja, entschuldige, ich mache dein Mikrofon wieder auf. Nimm dich in die Runde hier mit rein. Aber erzählt doch mal einfach, wo geht's denn los? Warum beginnt der Film mit dem im Alter von 21? Ist das irgendwie ein entscheidender Punkt?
Das ist, da ist gerade Revolution und, oh Gott.
Soll ich es kurz einordnen historisch?
Du bist, glaube ich, da ein bisschen besser drauf.
Ja, genau. Nee, der Film beginnt halt während der Schreckensherrschaft mit der Enthauptung von Marie Antoinette zu Edith Piaf unterlegt, also sehr französisch, Vibes, bisschen klischeehaft. Und es startet zu diesem Zeitpunkt zum einen, um zu zeigen, wie Napoleon halt, ich sag mal, Revolutionsultra war und Parteigänger Robespierres. Und zum anderen, weil er dort in der Schlacht von Toulon seinen ersten, ich sage mal, Kommandoerfolg feiert und dann, im Zuge dessen mit, ich glaube, 24 zum Brigadegeneral ernannt wird. Das wird hier alles ein bisschen gerafft dargestellt in einer, sozusagen in einem Prozess. Aber ja, es sind seine ersten militärischen Erfolge, die dort beginnen und eben auch sein tieferes Engagement mit der Revolution.
Ja, ich glaube, wenn man es einordnet, ich bin, glaube ich, in der Mitte, was historische Kenntnisse angeht. Jasmin ist am besten bewandert und ich glaube, Robert hat gesagt, dass er nicht so viel Bescheid wusste, oder Robert?
Genau, ich habe, also es ist meine erste Napoleon-Verfilmung und ich habe über Napoleon nicht viel gewusst. Also, und deswegen sitzt man, wenn man jetzt, sag ich mal, in diesem Kinofilm sitzt und jetzt wirklich ein bisschen Geschichte mit tanken will, was manchmal bei Kinofilmen, also meist funktioniert das ganz gut, manchmal kriegt man was mit, dann liest man danach noch einen Wikipedia-Artikel, um etwas aufzufüllen und dann ist eigentlich alles rund meistens. Oder man sieht, was haben sie geändert. Ne? Ist ja ein Kinofilm, da wird auch mal was geändert, ist klar, weil was besser aussieht oder was besser funktioniert. Aber hier war es wirklich so eine also Stationen abreißen. Ne? Und wenn man schon im Kino sitzt und weiß genau, es ist hier eine Fassung, es gibt eine längere. Also es gibt ja schon von Ridley Scott immer wieder längere Fassungen von Filmen. Am meisten saß man da im Kino und wusste das nicht. Man saß erstmal im Kino und hat das so hingenommen. Und ich muss sagen, auch das ist bis jetzt die schlechteste Kinofassung von ihm, da man es am meisten merkt und da der schon voll in der Planung ist, dass auch wirklich eine lange Fassung kommt. Und so fährt er hier Stationen ab, immer werden Daten eingeblendet mit irgendwelchen großen Sachen und man kriegt nicht so, also man sieht einen Überfall auf einen Hafen am Anfang und später nochmal was Großes auf dem Eis und das sind so die großen und natürlich noch eine Endschlacht. So, das sind so ein paar Stationen, die man komplett sieht ein bisschen und wo man dann so ein bisschen erahnen kann, warum er so ein strategisches Genie ist, aber auch nicht ganz. Die Sache mit dem Eis fand ich schade, die haben sie im Trailer reingenommen. Das wäre sonst so ein großes Ding gewesen, wer es noch nicht gesehen hat, wäre das so, das ist eine interessante, da wäre es eine kleine Überraschung gewesen, wie er das da macht. So haben sie es im Trailer schon rausgeballert. Aber für mich ist noch nicht klar nach dem Film, warum der so ein strategisches Genie ist, was der besser macht als andere Feldherren, die einfach scheinbar gar nicht nachdenken, wenn sie irgendwie Angriff machen oder so. Weil bis jetzt ist so, er ja, sagt, wir machen das so und so und dann können wir das schaffen. Und die anderen, ach echt? Ja, wir machen das so. Und dann zack, er macht es so und es klappt. Ja, aber da muss ich jetzt sagen, zum Beispiel die Kinofassung ganz deutlich, würde ich sagen, Charakter und Charakterentwicklung ist so ein bisschen auch auf der Strecke geblieben. Wir haben zwar hier die Beziehung zwischen seiner Frau und so, aber die wird auch ja, abgehakt, so zack, zack, zack. Und da ist viel auf der Strecke geblieben in diesem Stückwerk, was hier am Ende im Kino gelandet ist. So, dass ich fast gar nicht sagen kann, dass man den Film als Film bewerten kann. Also ich finde das ist wirklich so eine ganz deutlich, dass da was fehlt, ne?
Also würde ich zustimmen. Vielleicht eine der großen Fragen, die am Ende ist, ist eine Miniserie zu drehen und den auf einen Kinofilm runterzuschneiden, der Weg, wie man einen Klassiker präsentiert. Also es ist, glaube ich, auf einem Level, wie man das vielleicht bei der Kinofassung von Das Boot, wo eine Fernsehfassung runtergeschnitten wurde, mal erlebt hat, historisch. Und ja, wo wir Joaquin Phoenix haben, es hat was so Musik-Biopic-mäßiges so hier. Man sieht die Highlights, aber auch nicht alle. Also er spielt die Hits. Halt Austerlitz und Waterloo und Moskau brennt und so. Und also die Hits werden gespielt. Und ansonsten kriegt man halt so Schlaglichter auf seine Beziehung, die aber halt auch, auch wenn sie historische Briefe von ihm oft zitieren, würde ich sagen, ist es sehr auf einen modernen Blick geframed, aber ja, es kommt mir halt echt so wie so ein Musikbiopic, das ein Leben versucht, in wenige Augenblicke ikonisch runterzubrechen. Und bei Napoleon gibt es genug Ikonisches, dass es halt funktioniert, dass da Struktur drin ist. Aber ich bin jetzt, sagen wir, überdurchschnittlich informiert über das Zeitalter und hatte deswegen halt die Ordnung im Kopf, habe natürlich bemerkt, wo Dinge fehlen, aber hatte halt auch immer eben eine Chronologie und wenn da Leute aufgetreten sind, deren Name eingeblendet wurde, wusste ich, wer das ist. Das ist, glaube ich, für die durchschnittlichen Zuschauenden nicht so.
Ja, jetzt im Kino, the best of the hits von Napoleon.
Ne, ich glaube, also um darauf einzugehen, ich glaube, das ist, also mir ging, ich weiß ein bisschen was aufgrund von Geschichtsunterricht, der auch schon wieder ein paar Jahre her ist, klar. Mit ein paar Daten konnte ich was anfangen, aber ich hatte auch, und mit ein paar Namen auch, aber auch nicht mit allen. Und ich habe mich dann halt auch zum Teil gefragt, so, ja, okay, hier wird gerade ein Name eingeblendet und es wird suggeriert, dass der Mensch wichtig ist, aber du kriegst danach und davor nicht wirklich richtig mit, warum die Person in seinem Leben auch vielleicht wichtig war oder was die überhaupt im Staatsapparat zu schaffen hatte eventuell. Also um teilweise seine Beziehung mit dem einen oder anderen Charakter zu verstehen oder wie die dann miteinander interagieren, habe ich das Gefühl, musst du dann schon auch gut Bescheid wissen, wer gerade wie viel Macht hatte in diesem ganzen Nachschreckensherrschaftskonstrukt in Frankreich, was dann da alles so war, wie diese Republik sich gegründet hat und alles und wer da wo am Start war. Und also es gab einen Schnitt, der mir besonders aufgefallen ist, wo ich so dachte, das fühlt sich an, da haben sie, glaube ich, ja auch 5 Jahre übersprungen. Das war dieser Schnitt von 1799 zum 2. Dezember 1804 zur Kaiserkrönung dann, wo ich so dachte, Moment, da, also selbst wenn ich nicht gewusst hätte, dass es eine längere Fassung gibt, hätte ich, glaube ich, danach gesagt, irgendwas fehlt da, weil da ist einfach irgendwie Schnitt, zack, wir springen 5 Jahre, wir sind bei einer Kaiserkrönung, was zur Hölle ist da gerade passiert, wie ist es da hingekommen? Ich meine, was ich ganz lustig fand, war tatsächlich, was ich an dieser Kaiserkrönungsszene sehr großartig fand, ist, wie sie es geframed haben, dass es halt aussieht wie dieses berühmte Gemälde. Ist vielleicht ein bisschen billig, aber hat funktioniert für mich auf jeden Fall.
Der Zeichner ist ja auch im Bild sozusagen, also dieses, genau. Wie dieses Gemälde entsteht, ist halt sozusagen eine Rahmenhandlung für diese, ich sag mal, diese Episode der Miniserie Napoleon. Da geht's halt darum, wie dieses Gemälde entsteht. Und er führt Unterhaltung, während er Modell sitzt und so. Ja, der Schnitt, der mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass sie im Grunde durch den Schnitt suggerieren, dass die Niederlage in Russland unmittelbar zu seiner Absetzung führte, während dazwischen halt eigentlich noch eine Völkerschlacht und ein Rückzugsgefecht durch Europa stattfindet.
Stimmt. Da war auch noch mehr, wo man so dachte, Moment, das ist gerade, da ging es mir auch, das stimmt, das war das andere, wo ich auch dachte, da geht's gerade sehr schnell. Das ist einfach so von, Moment, er hat die ganze Zeit gewonnen, okay, jetzt hat er einmal halt verloren, es war eine massive Niederlage, etc., aber trotzdem wirkte es sehr wie, Moment, das ist eine sehr krasse Handlung von einer, zwar großen Niederlage, aber von einer Niederlage direkt auf Wiedersehen Napoleon, hier ist Elba. Ich glaube, was auch noch, ich meine, es gab ja in letzter Zeit auch einige Schlagzeilen, was historisch Akkurates anging und sowas, und da gibt es auch so eine sehr, sehr geile Szene, die halt historisch komplett inakkurat ist, wo ich auch gesagt habe, da bin ich auch gespannt auf, theoretisch auf den Extended Cut, da will ich die zumindest sehen, also ich meine Ägypten, weil alles, was man da so sieht, wirkt, als hätten sie da viel, viel mehr gedreht und das, was man im Film im Kino zu sehen bekommt, wirkt wie, das ist der Höhepunkt von dem, was wir gedreht haben, mehr oder weniger, oder so, wie es kurz zusammenfassen lässt, das haben wir euch hier gegeben und es fühlt sich an, als würde unten eingeblendet, die restlichen 15 Minuten dieser Schlacht oder was auch immer gibt es dann irgendwann auf Apple Plus.
Ja, die Schlacht bei den Pyramiden ist im Film exakt so lang wie im Trailer. Es ist nur diese Einstellung, wie auf die Pyramide geschossen wird.
Ungefähr, ja.
Ja. Und ich hab, glaube ich, nach dem Film zu Robert gesagt, dass das so aussieht. Ich meine, da sind bestimmt auch viele am PC multipliziert von den Statistinnen, aber da sind trotzdem so viele Menschen. Und da bin ich mir sicher, dass sie die irgendwo ja hingekarrt haben und da so viele Leute hatten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur diese eine Szene damit denen gedreht haben. Das ist einfach, das würde für mich einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Und ich war so, ich will den Rest davon irgendwie sehen. Und es fühlt sich halt wirklich an, als hätten sie da was rausgenommen. Das finde ich schade.
Ja, was mir, also der Film hat halt mehrere Schlachten, die teilweise, also die werden in der Drastik dargestellt, wie man sie in so napoleonischen Kriegsfilmen selten sieht. Mit verletzten Tieren, mit sterbenden Leuten, mit Angst und Verzweiflung, mit wie gruselig ein Husarenangriff eigentlich ist, wenn da so ein Pferd auf einen zugeflogen kommt mit einem Typ mit einem Säbel oder eben Kanonenfeuer in eine Menschenmenge. Und das wird halt, wir hatten schon drüber gesprochen, die Effekte sind nicht immer state of the art, aber es zeigt halt durchaus, wie erschreckend diese Schlachten waren und halt auch, welchen Einfluss Wetter die ganze Zeit hat. Das ist auch was man sonst selten sieht, weil die Leute halt einfach, wir drehen jetzt heute das Golden Hour und hier hat man wahrscheinlich auch durch die Computermöglichkeiten halt eben, ein Wetter, das halt die Szenen wirklich beeinflusst. Das fand ich cool, dieses Schlachtenteil, aber die Beziehung zwischen Josephine und Napoleon nimmt halt fast einen genauso großen Teil ein wie eben seine militärische und politische Karriere und wird oft eben auch als so ein unterschwelliger Grund für sein militärisches und politisches Handeln gezeigt oder eben als sein Ausgleich. Und Vanessa Kirby macht ihre Sache als Josephine, würde ich sagen, sehr gut mit dem Material, das ihr gegeben wird. Und der Film zeigt sie eben als eine Frau, die halt auch eben ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigene Sexualität hat. Und ich habe das Gefühl, dass der Film sie da deutlich weniger verurteilt als eben andere Historienfilme das teils tun würden und sie eher halt als so ein, ja, sie ist halt in dieser Zeit drin und sie ist eben, muss halt mit diesen Umständen umgehen, zeigt und gleichzeitig aber auch hervorhebt, wie sie als Frau da auch eben ihre Mittel hat, in der Gesellschaft Einfluss zu nehmen.
Mhm. Stimmt. Wie es inszeniert ist, verurteilt sie nicht. Der Einzige, der sie verurteilt, ist halt Napoleon. Über dann halt die Briefe, die man gelesen bekommt oder wie er mit ihr redet.
Ja, es ist halt auch eine, also historisch gesehen, Auswahl der Briefe ist, es gibt halt einige Sexszenen zwischen den beiden und die werden halt sehr von, hier werden Napoleons Bedürfnisse befriedigt, gezeigt. Und ich glaube, deren Sexualität historisch war vielschichtiger, weil Napoleon absoluter Cunnilingus-Guy. Und hier wird halt die ganze Zeit Sex von hinten gezeigt, während er in seinen Briefen halt die ganze Zeit darüber schreibt, wie er halt sie verwöhnen möchte. Und das, also sozusagen, Napoleon wurde, ich glaube, in dieser Beziehung, wie der Film ihn framed, mehr als einen, halt als ein klassisch toxisch-maskuliner Erfolgstyp mit Mutterkomplexen gezeigt, was ja auch eine Entscheidung ist, wie framen wir die großen Männer der Geschichte oder ist das hier überhaupt die Geschichte der großen Männer, die verfilmt wird oder sind halt auch alles nur Leute in ihren Zeitumständen? Und Napoleon tut die ganze Zeit, als wäre er kein, also er handelt im vollen Bewusstsein, dass er sich selber für einen großen Mann der Geschichte hält, aber sagt die ganze Zeit, dass er natürlich den Umständen und Frankreich und so, also als wäre er halt ein Spielball des Schicksals. Und ich glaube, die Besetzung von Joaquin Phoenix schadet der Darstellung von Napoleon als Mensch dahingehend, dass man seine Jugend nicht mitkriegt. Also es ist ja nicht so, als würde er halt als unerfahrener Typ da reingehen und eine Beziehung anfangen und auch überhaupt nicht wissen, wie das geht und ein bisschen sozial awkward sein, sondern es wirkt halt eben, als wäre er halt so ein, hier, englischer Begriff, so ein Man-Child, also so ein richtig erwachsen geworden, als wäre er so ein bisschen entwicklungsverzögert und halt eben in seinen 40ern oder 50ern noch immer würde er sich benehmen wie halt ein unerfahrener junger Mann und halt auch seine Bedürfnisse auf diese Weise äußern, was eben, also historisch ist er halt so relativ unerfahren gewesen, hatte halt exakt diese Beziehung, aus der er dann halt gewachsen ist.
Wir haben natürlich hier, also so wie er jetzt in der Kinofassung gezeigt wird, haben wir hier Napoleon auf jeden Fall auch einen Hauptcharakter sozusagen, den man die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich also mag. Also man hat hier so einen Arschlochcharakter, kann man schon sagen. Es ist wenig Sympathie, die oft baut. Ist natürlich, das ist jetzt noch so ein großer Punkt, wenn man einen Film über 160 Minuten guckt und hat keine nachvollziehbaren Anknüpfungspunkte oder Sympathie. Also ich habe da immer ein Problem damit. Also ich sehe zwar, das ist vielleicht der Typ gewesen, eventuell kriegt er mehr Charakterzüge in der Langfassung. Ich muss da manchmal, habe gestern noch dran gedacht, an den Film Nixon mit Anthony Hopkins. Obwohl Nixon, für jeder weiß, wie der war und so weiter, aber als ich den Film Nixon gesehen habe, habe ich sein Handeln, seine Sachen und das alles verstanden. Ich konnte es nachvollziehen, was der Typ, warum der so gehandelt hat, egal wie er war. Ich konnte es nachvollziehen. Hier kann ich nicht nachvollziehen. Für mich ist der hier erstmal nur in der Kinofassung ist es für mich ein Typ, der unangenehm ist, den ich nicht mag und den ich eigentlich gar nicht gerne zugucken will. So, ich hoffe, der kriegt mehr Tiefe im Director's Cut.
Ja.
Wenn es das gibt, wenn es das gab. Jasmin, ich weiß ja nicht, wie der Typ so drauf war, ob man den irgendwie noch nachvollziehen kann, was
er da tut. Also er ist halt ein Diktator, der eine Revolution beendet hat, um sich selber zum Kaiser zu machen. Also die Sympathiewerte sind
sympathischer oder was?
Also in seinen historischen Auswirkungen gibt es halt durchaus Gründe, ihn nicht zu mögen. Aber natürlich war der halt auch charismatisch und hatte halt sein Menschen sind ja nicht einseitig. Und ich glaube, sie gehen halt davon aus, dass man die Seite des erfolgreichen Feldherrn einfach so mitkriegt durch die Schlachtszenen. Und man kriegt halt wenig seiner Gedanken außerhalb der Beziehung zu Josephine mit. Und da eben halt sehr Menschaldi geframed.
Ein Grund, den Film zu mögen, war für mich auf jeden Fall, oder ja, auf jeden Fall, warum ich mich darauf gefreut habe, halt eben Joaquin Phoenix, bei dem man ja weiß, dass er sich halt einfach reinsteigert in die Figuren, in die Rollen, Method Acting Style. Und man hat ja auch schon im Vorfeld gehört, irgendwie, dass Scott das Drehbuch wohl umgeschrieben hat, um Joaquin Phoenix noch mehr Screentime zu geben, noch mehr irgendwie Präsenz auf der Leinwand zu geben, weil er so begeistert war von seiner Leistung. Ist denn die sehenswert?
Ist eine ungewöhnliche Napoleon-Interpretation? Er macht halt nicht die Klischee-Gesten mit der Hand vorne an der Brust und der anderen hinter dem Rücken und so, sondern also er ist ein, wie sagt man, animiert sich bewegender Napoleon in vielen Bereichen. Das ist eine ungewöhnliche Darstellung. Man nimmt ihm halt die jugendliche Energie nicht mehr so ab, wie wir schon angesprochen haben, aber er spielt die Figur schon und er zeigt auch Emotionen in Momenten oder halt vor allen Dingen auch die Selbstverleugnung von Napoleon, wie er auf Dinge reagiert. Schauspielerisch kann ich ihm nichts vorwerfen. Ich würde sagen, Vanessa Kirbys Leistung hat mich noch ein bisschen mehr berührt. Handwerklich kann ich dem Film auch nichts vorwerfen. Es ist halt alles gut gemacht. Es wirkt halt nur, als wäre zu wenig Zeit da oder als würden halt Entscheidungen getroffen im Sinne eines Best-of.
Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, an der Schauspielleistung von Joaquin Phoenix kann man trotzdem nicht rummeckern oder sowas. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwie so ein bis zwei Gesichtsausdrücke sehr viel dominiert haben, aber ich habe das Gefühl, das war auch einfach Absicht. Aber ja, wie du sagst, das ist großartig, wenn es immer darum geht, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, dass das Schicksal ihn dahin gebracht hat, zum Teil, oder eben, er macht natürlich keine Fehler oder sowas. Das ist, als du das gerade gesagt hast, musste ich sehr stark an die eine relativ späte Schiffsszene denken, die sehr, sehr lustig, auch irgendwie unfreiwillig komisch zum einfach ein bisschen war, aber die irgendwie Spaß gemacht hat.
Der Film ist unfreiwillig komisch. Ich glaube, Der Film hat halt eine leichte Parodieebene, die oder halt so ein, jetzt nicht auf dem Level von hier Death of Stalin, aber schon ein, es zeigt, wie ja albern oder grotesk teilweise die Umstände sind, in denen sie sich bewegen müssen und wie diese Figur halt auch, wenn sie nicht so machtvoll wäre, eben eigentlich auch albern ist. Aber man muss halt mit der umgehen. Es gibt halt auch Szenen, wo halt gesagt wird, ihr mögt es für lustig halten, der Kaiser tut das nicht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der auch ein bisschen durch den Film mitschwingt, dass halt, also dass er durchaus humorvoll erzählt wird, aber gleichzeitig kriegt man immer die Zahlen der Toten, die das verursacht.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die Sexszenen da auch mit reinspielen oder sowas, weil ja. Ich finde, die sind auch definitiv unfreiwillig komisch einfach. Und ich glaube, ich hatte mit Robert gestern noch davon, dass die auch, wenn du die Sexszenen zusammenfasst, fasst du den Film auch ein bisschen zusammen. Es hat einige kurze, schnelle Höhepunkte für Napoleon und dann war es irgendwie auch schon wieder vorbei.
Genau.
Weil das ganz gut trifft. Ja, ich glaube, man kann sich trotzdem, also ich bereue es auch irgendwie trotzdem nicht, den Film im Kino gesehen zu haben, weil halt, wie du sagst, auch die Bilder und sowas, die sind halt schon irgendwie gemacht für die Leinwand. Und das ist schon sehr geil, finde ich, dann so ein Epos oder so über so eine Geschichte über so einen Menschen dann irgendwie auch auf der großen Leinwand zu sehen. Sowohl dann seine Charaktermomente, aber ich würde halt behaupten, der Grund, warum man sich im Kino anguckt, sind halt schon die Schauwerte von irgendwelchen riesigen Sets und irgendwelchen großen Schlachtenszenen. Und ich finde, das war trotzdem sehr, sehr gut.
Ich würde das Kostüm noch hervorheben wollen. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr gelungen. Also zum einen benutzen sie halt nicht nur die ganz typischen Kostüme der Zeit, sondern die Breite der Mode und sie zeigen halt auch sozusagen Charakter durch Kostüm. Und gerade bei Napoleon halt wird sehr oft eben seine aktuelle Stellung oder sein Befinden auch ausgedrückt dadurch, wie er halt ja, sich kleidet. Und das genau, fand ich auf jeden Fall gut gelungen und Sachen, die da leicht von Historizität abweichen, sind auf jeden Fall für mich zu verzeihen für die Botschaft.
Ja.
Ja.
Die Musik war mir ein bisschen zu französisch, aber sonst. Die war nicht einfallsreich, wollte ich schon mal sagen. Die war einfach typisch, was man bei so einem Film erwarten würde. Die war genau da. Das fand ich.
Oh ja, stimmt. Ja. Ich fand es im Trailer ein bisschen cheesy, dass da Black Sabbath lief. Aber ich muss zugeben, ich hätte auch einfach kein Problem damit gehabt, wenn im Film auch irgendwie Black Sabbath oder sowas gelaufen wäre. Es hätte, finde ich, zum Ton des Films irgendwie trotzdem auch gepasst, würde ich behaupten, wenn sie nicht versucht hätten, irgendwie so epische historische Musik oder klassische Musik drunter zu legen, sondern einfach irgendwie auch was Moderneres drunter gelegt hat.
Sie haben ja jetzt eben Chansons und sowas genommen teilweise. Also Edith Piaf ist ja auch nicht zeitgenössisch. Ich hätte mich auch nicht daran gestört, wenn sie irgendein Cover von Waterloo gespielt hätten über die Credits. Wäre auch okay gewesen.
Das wäre großartig gewesen, glaube ich.
Ja, das hätte den ganzen aber vielleicht noch mehr Comedic Appeal irgendwie gegeben und weiß nicht, ob das so gewollt war. Ich bin jetzt immer noch nicht so ganz schlüssig. Soll ich ihn mir jetzt angucken oder nicht? Es ist halt irgendwo...
Also Lars, du wirst jetzt sehen, du hörst schon raus, wir müssen noch eine neue Besprechung dann machen für die Langfassung.
Ja, das sicher, klar. So. Aber da müssen wir dann ja auch erstmal die Langfassung sehen und abwarten vor allen Dingen auch. Und genau. Die sehen wir dann ja, und das ist wohl ziemlich klar und sicher, nicht mehr auf der Leinwand, weil die Auswertung fürs Kino dann schon durch sein wird. Und es gibt halt eben nur diese kürzere Fassung fürs Kino. Und da hat es ja schon gesagt, Flo, ne, das ist wahrscheinlich eher Sony zu verdanken, dass wir hier tatsächlich eben eine kürzere Fassung bekommen, während Paramount ja bei Killers of the Flower Moon, der ja auch bei Apple läuft, eben die Langfassung ins Kino gebracht haben. Und keine Schnitte, keine Kompromisse halt irgendwie eingegangen sind.
Also ich würde sagen, wenn du einen Historienfilm sehen möchtest, zieh ihn dir an. Das ist halt, wenn du kein Interesse an diesem Schlaglichter-Geschichte-Ding hast, sondern Figurenstudie willst, warte auf die Langfassung. Wenn du eben den Historienteil mit den Schlachten und dem Kostüm und der Zeitepoche haben willst, dann ist das Kino der richtige Weg, weil die Schauwerte sind wirklich sehenswert.
Hm.
Das wäre jetzt auch mein letztes Verdikt gewesen. Wenn du irgendwie halbwegs Interesse dran hast an den Sachen, die dich im Trailer irgendwie begeistert haben, zum Teil Schlachten, Ausstattung etc., großer Highlight-Reel, sag ich mal.
Großer Mann, kleiner Mann.
Genau. Großes Highlight-Reel von Napoleon, dann lohnt es sich, glaube ich, trotzdem einfach ins Kino zu gehen.
Ja, da gibt es ja auch hin und wieder mal irgendwie, dass es so Miniserien gibt und da gibt es einen Spielfilm, der das alles zusammenfasst. Ne? Ist dann ja vielleicht hier irgendwie ein bisschen ähnlich. Schau mal. Also der läuft ja zumindest auch im Original. Er läuft ja so ziemlich überall. Er läuft aber auch erst jetzt irgendwie am Wochenende im Original. Deswegen hatte ich die Gelegenheit jetzt noch nicht wahrgenommen. Aber ihr könnt ihn wirklich zahlreich sehen. Er läuft in der Kino Bad Pracker Frühling, dort in der Originalfassung, in den Passager-Kinos, in Push-Kino, im Cinemax, im Prisma, im UCI, im Cineplex und im Regina-Palast, um mal irgendwie hier querbeet durch die Kinos zu gehen. Also so ziemlich überall in den größeren Kinos. Und ja, sucht euch eine große Leinwand und schaut ihn euch an. Napoleon, und sonst wartet halt eben, bis das Ding bei Apple ist. Es ist so ätzend irgendwie. Warum können wir nicht die endgültige Fassung sehen?
Wir haben auch Freikarten?
Wir haben auch Freikarten am Ende der Sendung, ja. Das erleichtert die Entscheidung vielleicht ein wenig.
Korrekt.
Das könnte natürlich sein. Aber ich bin da immer noch auf dem aktuellen Stand. Ne? Es gibt noch keinen Termin für den Release, oder?
Ich habe versucht, nebenbei zu googeln. Ich habe nichts gefunden. Erstmal, da steht nur 23. November erstmal im Kino.
Ja.
Streaming Date,
Die Fassung scheint auch noch nicht fertiggestellt zu sein.
Ah, okay. Also es kann vielleicht ja noch was dauern.
Das fand ich halt auch komisch, dass sie vor einem Monat gesagt haben, es kommt eine längere Fassung auf Apple TV, aber anscheinend
ist sie halt fertig.
Erstmal fertig.
Ja, Killers of the Flower Moon wissen wir aber ja auch noch nicht genau, wann der kommen wird.
Weil ich sehe gerade anscheinend, dass Leute spekulieren auf Mitte Januar,
Ja. 60 Drehtage, ein Jahr Schnitt.
Ja, mal gucken. Ja. Aber wie gesagt, Killers hat ja auch noch keinen Termin und der lief ja vorher an. Also vielleicht, das wird ja sicherlich auch nochmal ein dickes Ding halt irgendwie bei Apple werden. Und die werden die ja sicherlich nicht gleichzeitig releasen.
Ich denke, sie warten auf Oscar-Hype auch.
Ja, genau. Das stimmt natürlich auch. Irgendwie so im Vorfeld des Oscars müsste das dann schon noch passieren vom Februar. Mal schauen. Gut, also Napoleon in dieser Woche im Kino und ja, haben wir wieder einen Film, der den Spagat zwischen Streaming und Kino wagt. Auf, wie wir schon gehört haben, vielleicht nicht ganz hundertprozentige Erfolgsbasis. Napoleon, danke euch.
Sokrates. Hey, wir kennen doch den Namen, oder?
Ja. Schlag doch mal nach. Sieh mal nach Sokrates oder so.
Oh ja. Sokrates. Die einzig wahre Weisheit besteht in dem Wissen, dass man gar nichts weiß.
Damit sind wir gemeint, Hoshi.
Oh ja. Schnappen wir ihn uns.
Ja.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, bei Radio Blau und Radio Korax. Und wir sind hier.
Filmstarts der Woche.
Ganz genau, mittendrin. Wir haben über Napoleon gesprochen und das ein Film eines 85-Jährigen, zwischenzeitlich 86 Jahre alt geworden, Ridley Scott. Und nicht jünger, nämlich 87 Jahre, ist zwischenzeitlich Ken Loach. Das heißt, es gibt viele Filmemacher und Filmemacherinnen, von denen wir uns jetzt verabschieden müssen in diesen Tagen, die vielleicht ihre letzten Filme drehen. So wie es aussieht, ist bei Ridley Scott noch lange nicht Schluss. Bei Ken Loach ist das nicht ganz so klar. Er brauchte mal ja auch ein bisschen länger für die Filme. Mal schauen. Die sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Ken Loach und Paul Leverty hat uns ja schon viele Jahre begleitet. Leverty ist ein kleines bisschen jünger, aber ja, gemeinsam sind sie halt wirklich ein sehr kongeniales Duo, das immer wieder Missstände in der britischen Gesellschaft aufzeigt. Und das macht er jetzt auch hier. Ken Loach findet auch mit 87 Jahren keinen Frieden, keine Versöhnung mit der Regierung oder mit seinen Landsleuten. In The Old Oak, er dreht einfach immer weiter. Missstände gibt es ja genügend, die es anzuprangern gilt. Und gleich zu Beginn von The Old Oak zeigen sich die Bewohner der kleinen Ortschaft im Nordosten Englands, in der wir uns hier befinden, in der er seine Geschichte ansiedelt, von ihrer hässlichsten Seite. Da kommt ein Bus mit syrischen Geflüchteten an und es fliegen Steine. Es wird Hass irgendwie offen ausgedrückt gegenüber den Menschen, dass sie doch nach Hause gehen sollen und dahin gehen sollen, wo sie herkommen. Nur wirklich eine Handvoll von aufrechten Helferinnen und Helfern ist zur Stelle und versorgt die Heimatlosen mit dem Nötigsten und verschafft ihnen Wohnraum. Auch der Pubbesitzer TJ Ballantyne ist einer von denen, die helfen, weil es einfach das Richtige ist. Dabei sind die letzten verbliebenen Besucher seiner Kneipe eher der bürgerlichen Rechten zuzuordnen. Sie fluchen auf die Ausländer und wie sehr ihr Land verkommt. Es gibt keine Jobs. In der Nachbarschaft werden die Häuser an ausländische Investoren zu einem Spottpreis verhökert. Der eigene Grund und Boden, das Einzige, was vielen von ihnen geblieben ist, ist nichts mehr wert. Also man kann auch auf jeden Fall die Sicht und die Perspektive der Menschen dort vor Ort verstehen. Das gelingt Paul Leverty und auch Ken Loach gemeinsam hier mit Drehbuch und Regie wirklich sehr gut. TJ ist so einer, der dazwischen steht. Er nimmt all das schweigend hin, ist selber allerdings auch in der Situation, dass er ja gucken muss, wie er sich äußert und wie er sich bewegt, auch wenn ihm das alles nicht gefällt, was die da von sich geben. Es sind seine letzten Kunden und er hat selber schon irgendwie zu strugglen in dem Ort und es versucht halt irgendwie über die Runden zu kommen. Die Situation spitzt sich allerdings immer mehr zu, der Hass wird immer stärker und die Bedrohung auch der Figuren, die sich dort halt eben angesiedelt haben, die dorthin gekommen sind, der Menschen, die Geflüchteten, die Situation derer spitzt sich immer mehr zu und er muss schließlich Stellung beziehen. Die Szenen am Anfang, die den offen zur Schau gestellten Rassismus zeigen, die schnüren einem schon ziemlich die Kehle zu. Das ist nicht einfach, was da gezeigt wird, aber es ist auf der anderen Seite auch etwas, was uns nicht unbekannt ist, ganz klar. Gerade hier in Sachsen kennen wir die Bilder. Die Geschichte, ja, also dem gegenüber stellt Loach allerdings wirklich hier die Solidarität der Gemeinschaft, die dann sich zusammenschließt, um eben den Menschen dort auch vor Ort zu helfen und auch einen gemeinsamen Begegnungsort zu schaffen für die Menschen und sich auch gegenseitig vor allen Dingen zuzuhören. Und das ist das andere, was er dem halt eben gegenüberstellt. Und das wirkt hier und da so ein bisschen fast märchenhaft überhöht. Das ist ja vielleicht manchmal so ein bisschen irgendwie am Rande des Kitsch in Richtung der zweiten Hälfte des Films, aber das macht den Film und das macht auch die Geschichte nicht weniger relevant und brandaktuell. Also auch, dass die verschiedenen Perspektiven hier gezeigt werden mit TJ Ballantyne auf der einen Seite, dem Einheimischen, der so ein bisschen hilflos versucht zu helfen und irgendwie versucht, sich doch zu positionieren. Und auf der anderen Seite haben wir Yara, die hier aus Syrien halt eben hinflieht und in diesen Ort flieht und wie viele halt eben gehofft hat, dass sie dort endlich irgendwie einen sicheren Hafen gefunden hat und dann halt eben mit dem Hass konfrontiert wird und das Ganze dokumentiert auch mit ihren Fotografien und ja, vor allen Dingen auch feststellt, dass viele Menschen dort, dass wir vielleicht auch gar nicht so unterschiedlich sind, weil in dem Pub, in dem stillgelegten Raum, da hängen Bilder von Menschen, die
in den Kohleflözen da dort halt in den Kohleschächten halt gearbeitet haben und halt eben für ihr Recht gekämpft haben, für solidarisch halt zusammenstanden und vor allen Dingen auch zusammengekommen sind, um gemeinsam zu essen, immer regelmäßig. Und das wird so der Funke, der Gedanke, der sich dort halt dann, der dann dort Feuer fängt und den sie halt eben umsetzen wollen, um die Menschen dort auch zusammenzubringen. Ken Loach war in diesem Jahr beim Filmfestival in Cannes mit seinem Film zu sehen im Wettbewerb. Es ist vielleicht nicht sein stärkster. Daniel Blake war vielleicht dann doch irgendwie noch eine stärkere, kraftvollere Geschichte. Aber es ist trotzdem ein wichtiger Film. Und ich glaube, jemanden wie Ken Loach werden wir auf jeden Fall vermissen im europäischen Kino oder im Kino überhaupt. Denn er ist doch immer noch eine sehr, sehr starke soziale Stimme, die sonst auch fehlt im Kino. Ken Loachs neuer Film The Old Oak ist ab dieser Woche zu sehen im Passagekino und in Halle läuft er im Lux-Kino. Und jetzt kommen wir nach Estland tatsächlich und wir kommen zu einer Gemeinschaft von Frauen, die dort ja zusammenkommen für einen Film, für einen Dokumentarfilm, Smoke Sauna Sisterhood, und den hat Lisa gesehen. Hallo Lisa!
Hallo Lars! Hallo,
grüße
hallo.
Dich!
Könnt ihr mich gut hören?
Ja, wir können dich hervorragend hören. Danke dir. Alles klar. Du bist gut zu hören. Und was kannst du uns erzählen? Es ist ein Dokumentarfilm, ne? Schon genau, irgendwie wahre Geschichten. Wie zieht er das ganze Thema auf?
Genau. So? Genau. Smoke Sauna Sisterhood ist ein Dokumentarfilm von der estnischen Filmemacherin Anna Hinz. Und es ist ein Dokumentarfilm, wo ich gleich von Anfang an sagen muss, der hat mich absolut mitgerissen, obwohl nicht viel passiert. Also es sind 89 Minuten dieser Film und es beginnt im Winter in einer kleinen Hütte, aus der es raucht, mitten im Schnee in einem kleinen Wald, wo auch ein kleiner See angegliedert ist und einem, ich würde sagen, mittelalte Frau, also Frau mittleren Alters, so um die 40, 45 vielleicht, hackt in diesem Eis ein Loch. Wirklich, es ist eine kräftezehrende Aufgabe, die sie da hat und es stellt sich sehr, sehr schnell heraus, dass sie die Saunaheizerin ist. Also ihr gehört diese Sauna, diese kleine Hütte ist eine Rauchsauna. Die Rauchsaunen in Estland gehören auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, also zum immateriellen Weltkulturerbe, weil das so eine unfassbare Gemeinschaft ist. Also es ist nicht einfach nur eine Sauna, sondern da passiert auch ganz viel in dieser Sauna. Also innerhalb dieses Dokumentarfilms wird auch aufgeklärt, dass dort Kinder geboren wurden früher, dass dort Totenzeremonien stattgefunden haben. Und es ist halt ein Begegnungsort. Vor allen Dingen in dem Fall ist es eine reine Frauensauna, wo Frauen ihre Ängste und Gefühle teilen können und ihre Erlebnisse und dort einfach eine total warme, offene Community haben, die ihnen Schutz bietet. Also es ist ein Safe Space für Frauen letztendlich. Und diese Frauen erzählen in diesem Dokumentarfilm von ihrem Leben. Von ihrem Leben als Frau, was ihnen teilweise wirklich Furchtbares widerfahren ist. Also da geht's allein schon los mit Kindheitserinnerungen, was Mütter zu ihnen gesagt haben, was Väter zu ihnen gesagt haben, dass es immer nur um dieses Schönheitsideal ging, dass sie als Frau nichts wert sind, wenn sie nicht schön sind, wenn sie nicht schlank sind, wenn sie nichts können im äußerlichen Sinne und wie sehr sie das auch teilweise verletzt hat. Und es geht dann auch weiter in so ein, also die Geschichten werden dann auch mit der Zeit heftiger, also Anna Hinz gibt ganz, ganz viel Raum für Erzählungen, für Gespräche. Die Hauptperson in dem Film ist tatsächlich Kadi Kivilo. Das ist die Saunaheizerin. Das ist auch eine der wenigen Frauen, die vom Gesicht her gezeigt werden. Alle anderen Aufnahmen sind nur Körperaufnahmen. Also es ist sehr viel Nacktheit in diesem Film zu sehen, weil wir sind nun mal in einer Sauna. Es sind alle nackt. Aber es ist wunderschön und sehr, sehr ästhetisch inszeniert, wie diese wirklich auch teilweise schon älteren Frauen inszeniert werden. Sie sehen dabei so wundervoll aus, weil es werden immer nur bestimmte Körperteile gezeigt. Es wird nie das Gesicht unbedingt gezeigt, damit diese Frauen auch Anonymität wahren können. Also nur die Frauen, die, glaube ich, damit okay waren, so wirkt es ein bisschen, werden dann auch vom Gesicht her gezeigt. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 Frauen, die man erkennen kann. Alle anderen liegen entweder, haben ihre Arme vorm Gesicht, während sie ihre wirklich tragischen Geschichten häufig auch erzählen, aber auch ihre schönen Geschichten, auch die schönen Erfahrungen, die sie damit gemacht haben. Also es gibt eine Frau, die unter anderem davon erzählt, dass sie ihr lesbisches Coming-out hatte und wie schlimm das für sie war, als sie am Anfang gemerkt hat, dass sie lesbisch ist und das dann mitgeteilt hat und abgewiesen wurde. Aber auch, was dann gefolgt ist, nachdem sie Beziehungen eingegangen ist, wie sie ihren Eltern das gesagt hat. Das sind auch Geschichten, die einen manchmal zum Schmunzeln bringen. Also es ist jetzt nicht alles super tragisch, es ist auch witzig teilweise. Und Anna Hinz hat es geschafft, das visuell so wunderschön zu machen, mit dem Rauch auch. Also durch diese Rauchsauna hast du halt absolut epische Bilder, einfach nur in diesem kleinen Raum in der Sauna, von Körpern, die pökeln da auch Schweinefleisch. Das ist ganz witzig. Also sie haben da so Schweinefleisch aufgehängt, dass sie dann räuchern währenddessen. Das wird an einer Stelle wurde das inszeniert und ich habe erst gedacht, das wäre eine Berglandschaft. Es gab wirklich einen Moment, wo ich dieses Schweinefleisch gesehen habe, wo der Rauch drumherum geht. Und ich habe im ersten Mal nicht erkannt, was das ist. Ich dachte, das sind Berge, über die so Rauch weht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, warte mal, das ist das Schweinefleisch, was die vorher da aufgehangen haben. Also wirklich visuell absolutes Glanzstück. Ich habe mich durch diese 90 Minuten so richtig tragen lassen. Also man wird halt irgendwie so selbst irgendwie intim mit diesen Frauen. Also man hat so das Gefühl, man spürt diese Geschichten so richtig mit und man fühlt das mit. Und da ist dann auch so viel Zusammenhalt und so viel körperliche Nähe zwischen diesen Frauen auch, die sich so viel Halt geben. Und das geht auch wirklich über ein ganzes Jahr. Also wir fangen im Winter an, gehen dann ins Frühjahr über und dann endet das so Sommer, Herbst, würde ich sagen. Also du siehst es auch in der Landschaft, wie sich dieser Wald um dieses Häuschen rum hin verändert und was sie da für unterschiedliche Zeremonien haben, um die verschiedenen Jahreszeiten einzuleiten. Oder nur im Winter kannst du Eisbaden gehen beispielsweise. Dafür hat Kadi am Anfang dann dieses Loch in den Boden, in den See gehauen. Das sind alles ganz, ganz tolle Geschichten. Ich habe mich komplett abgeholt von dem Film. Ich würde auch ganz ehrlich sagen, visuell hat der mich ähnlich begeistert wie der Schneeleopard. Hm. Also war schon, ist schon was wert und hat ja auch beim Sundance Film Festival, glaube ich, den Preis gewonnen für die beste Regie. Und ganz ehrlich, absolut verdient. Also der Film ist ein Dokumentarfilm, den man mitnehmen sollte, vor allen Dingen, wenn man sich für Geschichten von weiblich gelesenen Personen interessiert, von den Erlebnissen, die man als sozialisierte Frau hat. Das also kann ich jedem ans Herzen legen. Ist ein ganz, ganz wundervoller Film.
Klingt toll, auf jeden Fall. Ist auch mehr als nur ein also das ist nur streiche ich jetzt mal gerade, es ist mehr als ein Dokumentarfilm, der halt eben auch ja einfach sehr, sehr künstlerisch wirkt. Also ich habe mir auch so ein bisschen was angeschaut und ja, ist wirklich toll, was sie dort auch für Bilder halt eben auf die Leinwand bringt, die aber dann auch nicht ablenken von den Geschichten. Ne? Das ist ja auch nochmal wichtig.
Nee, überhaupt nicht. Die unterstreichen die Geschichten. Das fand ich so spannend. Also, dass diese Bilder es wirklich auch geschafft haben, so diese Tragweite und diese Emotionalität, die diese Geschichten ja auch haben, nochmal zu unterstreichen. Und die Musik. Die Musik ist auch großartig gewesen. Es gibt ganz, ganz wenig Musik, aber die ist on point. Mhm.
Ja. Stark. Auf jeden Fall sehenswert. Smoke Sauna Sisterhood. Im Passage und im Push-Kino ab dieser Woche. Flo kann vielleicht kurz was erzählen, denn Godzilla Minus One wolltest du ja auf jeden Fall auch sehen, eigentlich in der kommenden Woche. Aber er startet ja bereits am Freitag und ist ja auch nur 2 Abende zu sehen wahrscheinlich. Ne? Und deswegen wollen wir ihn an dieser Stelle auf jeden Fall auch schon würdigen.
Ja, genau. Es gibt einen neuen Godzilla-Film, nämlich aus Japan. Und japanische Godzilla-Filme sind ja immer noch mal ein bisschen spezieller. Ich gucke jetzt auch gerade noch mal nebenbei ganz kurz, wo er noch läuft. Ich weiß, dass er nächste Woche Freitag auf jeden Fall laufen wird und am Samstagabend. Aber es sieht, ja, im Prisma gibt es die nächste Woche Samstagabend dann noch. Da können wir dann nächste Woche noch mal sagen. Mhm. Aber genau. Und der Olli hat den auch schon geguckt, weil wir hatten schon einen Screener. Ich habe von anderen Leuten, die ihn auch schon gesehen haben, gehört, dass er sehr emotional sein soll. Du hast ihn auch schon gesehen, Lars?
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nee, genau.
Ah, okay. Ich dachte, da war letztens dieses ein Foto, dass das von dir war.
Ich hatte nur die Bildqualität wiedergegeben quasi. Wir können die Sachen zwar schon vorab sichten, aber das muss man dazu sagen, auch unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Das heißt also, das, was ihr jetzt gleich hören werdet von Oliver, seine Eindrücke, die sind nicht der Leinwand, nicht leinwandgerecht quasi, sondern schon auf Basis dieses Screeners. Das sollte man sich vielleicht schon irgendwie im Hinterkopf behalten, aber ja, lassen wir ihn doch mal erzählen. Er führt ja auch ganz wunderbar in das Thema ein und bringt sein Fachwissen zum Thema Godzilla hier auch nochmal schön zur Geltung. Hier ist Oliver.
Im Jahre 2014 brachte Legendary Pictures Werk Godzilla das Franchise um das gleichnamige Riesenmonster wieder zurück auf die Kinoleinwand. Der Film vom Regisseur Gareth Edwards überzeugte sowohl Kritiker als auch Publikum. Auch das japanische Filmstudio Toho sah seine Chance, auf der Erfolgswelle mitzureiten. Mit Hideaki Anno's Shin Godzilla produzierte es eine bitterböse Satire auf die Reaktion der japanischen Regierung angesichts der Fukushima-Katastrophe im Jahre 2011. Danach war jedoch Schluss für Toho. Ein Vertrag mit Legendary Pictures verbat die Veröffentlichung weiterer Godzilla-Realfilme bis 2020. Eine potenzielle Fortsetzung des genialen Shin Godzilla wurde verworfen. In 2019 allerdings beginnt Filmemacher Takashi Yamasaki mit der Arbeit an einem neuen Drehbuch. Seine Vision soll das Monster wieder zurück zu seinen Wurzeln bringen. Hallo zusammen, ich habe mir für euch Godzilla Minus One angesehen. Im Jahre 1954 donnerte Tohos Godzilla erstmalig über japanische Lichtspielhäuser. Mit dem Streifen sollte die Angst um die nukleare Bedrohung angesichts der Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki verarbeitet werden. Darüber hinaus markierte das Werk den Auftakt zu einem eigenen Genre, den Kaiju-Filmen. Kaiju bedeutet etwa fremdartige Bestie. Im Rahmen unzähliger japanischer Filme durften so einige Kaiju in Form von riesigen Monstern das Land der aufgehenden Sonne unsicher machen. Allen voran Godzilla. Das gigantische Ungetüm wurde dabei immer wieder in neuen, zumeist humorvollen und unbeschwerlichen Inkarnationen gezeigt. Mehr und mehr entfernte es sich von seinem Ursprung. Um mit den in die Höhe schnellenden Städten mithalten zu können, änderte sich sogar die Größe des Monsters. Reichten in seinem Debüt noch 50 Meter aus, um über Tokios Häuser hinauszuragen, misst das Monster in den aktuellen Produktionen bis zu 120 Meter. In den jüngsten Anime-Filmen sind es sogar 300. 2019. Takashi Yamasaki will seinen Godzilla wieder zurück in die Zeit versetzen, in der er einst auferstanden war. Ins Nachkriegsjapan. Gleichzeitig will er sein Monster so furchterregend wie möglich machen. Godzilla soll so nah es geht bei den Darstellern sein. So wird er einige Jahre später in einem Interview erläutern. Somit bringt er das Ungetüm wieder zurück auf seine ursprüngliche Größe von 50 Metern. 2020 sollen die Dreharbeiten zu Godzilla Minus One beginnen, als die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Leben jäh zum Stillstand bringt. Für den Filmemacher bedeutet das aber nur noch mehr Zeit, die er an seinem Skript arbeiten kann. Schließlich geht es 2 Jahre später los. Hierbei führt Takashi Yamasaki ebenso Regie und zeichnet sich auch für die visuellen Effekte verantwortlich. Der Film wird mit einem Budget von nur 15 Millionen Dollar realisiert. Zum Vergleich, Indiana Jones 5 verschlang sage und schreibe 300 Millionen. 1945, die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Koichi Shigeshima ist Kamikaze-Pilot. Er täuscht bei seiner Maschine einen Defekt vor, um einer Selbstmordmission zu entkommen. Auf der Insel Odo gelandet, werden er und seine Kameraden bald mit einer abscheulichen Kreatur konfrontiert. Godzilla. Auf Befehl soll Koichi das Monster attackieren, doch die Angst übermannt ihn und seine Kameraden fallen im aussichtslosen Kampf. Geplagt von den traumatischen Ereignissen kehrt er in Schande zurück in die Heimat. Sein Haus in Trümmern, so die ganze Stadt. Seine Eltern tot. Nur langsam findet er wieder den Weg in ein geregeltes Leben, als Godzilla wieder zurückkehrt. Die posttraumatische Belastungsstörung zum zentralen Thema des Filmes zu machen, ist eine bemerkenswerte Entscheidung. Somit wird der epische Kampf gegen Godzilla ebenso ein intimer Konflikt. Immer wieder führt der Film seine Handlung in enge Räume, in welchen sich kleine Kammerspiele entfalten. Durch den treibenden Soundtrack von Naoki Sato ist die Spannung fast greifbar. Zugestandenermaßen, die Figuren sowie die Sets erscheinen bei allen ehrlichen Bemühungen, eine Welt in Schutt und Asche zu zeigen, ein wenig zu sauber und fast steril. Das tut der dramaturgischen Substanz meiner Meinung nach keinen Abbruch. Dies mag vielleicht auch an der genialen Arbeit des Hauptdarstellers Ryunosuke Kamiki liegen. Der emotionale Werdegang seines Kamikaze-Piloten war für mich zu jeder Zeit nachvollziehbar. Tatsächlich ist es Godzilla selbst, der den Film am Ende besiegt. Jedes Mal, wenn plötzlich von einem riesigen Ungeheuer oder einer Kreatur die Rede ist, scheint sich der Streifen selbst auszuhebeln. Darüber hinaus entgleist der Film dramaturgisch mit der zweiten Hälfte und schifft meiner Meinung nach in moralisch fragwürdigen Gewässern. Während sich Yamasaki gänzlich auf seinen Protagonisten konzentriert, bleiben die übrigen Figuren eher oberflächlich gezeichnet. Die Handlung erscheint mit zunehmender Laufzeit immer konstruierter, so auch die Ekstase der Nebenfiguren angesichts des Kampfes gegen das Ungetüm. Befreit von jedwedem Zweifel marschieren sie mit stolz geschwellter Brust in einen im Grunde aussichtslosen Kampf. Die visuellen Effekte, obgleich nicht gänzlich perfekt, können sich sehen lassen. Auch die Entscheidung, Godzillas Größe zu verringern, unterstützt die Interaktion der Darsteller mit dem Monstrum. Gareth Edwards vergleicht die Herangehensweise mit seinem Film. Sein Werk erinnere mehr an einen Katastrophenfilm, sagt er. In Godzilla Minus One ist die Gefahr besser greifbar. Am Ende jedoch versinkt das Monstrum in einem Meer aus Pathos, beinahe sprichwörtlich. Natürlich wird für die Helden alles gut und erleichtert können sie auf eine eventuelle Fortsetzung blicken. Dies tut freilich dem Spaß keinen Abbruch. Die Darstellung von Ryunosuke Kamiki ist nach wie vor grandios, genauso wie der Soundtrack. Und spätestens, wenn Godzilla es mit Tokio aufnimmt, verschwinden selbst die hartnäckigsten Zweifel. Zumindest für eine Weile. Godzilla Minus One. Das war's von mir. Habt vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Freude bei Filmriss. Alles Gute.
Ja, vielen Dank, lieber Oliver, auch für die ausführliche Einführung ins Thema. Bin gespannt, Flo, was du erzählen wirst. In der nächsten Woche schaust du ihn dir dann ja auch an. Freitag und Samstag ist er ja auf jeden Fall zu sehen und vielleicht auch nochmal darüber hinaus. Ja, und die Kritiken aus den Staaten oder die jetzt, die also rüberschwappen quasi, sind ja doch ziemlich euphorisch. Mal gucken. Aber wir haben jetzt erstmal gehört, worauf ihr euch einlassen dürft. Bei Godzilla Minus One. Ja, es sind noch ein paar Filme, die in dieser Woche auf dem Plan stehen und einen haben wir noch für euch gesichtet und das ist ein spanischer Film, ne? Wenn ich mich alles täuscht, liebe
Lisa. Notes on a Summer von Diego Llorente. Mhm. Ja,
genau.
Genau. Was ich gleich mal vorneweg sagen kann, der Soundtrack, der gerade gelaufen ist, so eine Art von Soundtrack, hätte dem Film sicherlich gut getan. Mhm. Der kommt nämlich fast ohne Musik aus und zwar nicht auf die positive Art. Aber erstmal zum Inhalt vielleicht ein bisschen. Notes on a Summer dreht sich um Marta, die in Madrid lebt, zusammen mit ihrem Freund Leo, beziehungsweise sie ist gerade im Prozess, mit ihm zusammenzuziehen. Also es steht für sie eine doch recht einschneidende, entscheidende Wendung im Leben an, dass sie jetzt sich entschieden hat, so eng mit ihm zu sein. Und sie fährt aber, bevor sie mit ihm zusammenzieht, nochmal einen Monat in ihre Heimat nach Asturien, um dort Freunde zu sehen. Es findet auch eine Hochzeit zwischen einem befreundeten Pärchen von ihr statt. Und Leo soll dann auch hinterherkommen für die Hochzeit. Aber er muss noch arbeiten in der Zwischenzeit. Sie selbst ist eine Promotionsstudentin. Sie schreibt gerade an ihrer Dissertation. Das geht aber scheinbar nicht so richtig voran, obwohl ihr Stipendium bald ausläuft. Und man merkt von Anfang an, dass sie so ein bisschen verloren wirkt. Also, dass sie nicht so richtig weiß, wo sie hin möchte, was sie möchte vom Leben und dass sie auch ihre Heimat auf eine gewisse Art und Weise vermisst. Also, ihre beste Freundin lebt auch in Asturien, in der Hafenstadt Gijón. Und da fährt sie dann hin und wird direkt von ihr begrüßt und in die Arme geschlossen und sieht dann auch ihre Eltern, also ihre Mutter und ihre kleine Schwester und trifft ihre ehemalige Jugendliebe Pablo wieder. Das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich euch das sage. Sie fängt sofort was mit Pablo an. Es ist, also sie ist kein sympathischer Hauptcharakter. Das kann man vorneweg gleich sagen. Man versteht sie schon häufiger, habe ich das Gefühl, wenn man so schon durch seine Mitzwanziger, Anfang 30er gegangen ist und manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, nicht so ganz zu wissen, wo das Leben einen hinführt, dass sie halt sehr fragwürdige Entscheidungen trifft, so ein bisschen zwischen dieser Wehmut, ihre Jugend zurückhaben zu wollen, wo alles einfach nur von dieser Leichtigkeit erfasst war und von dieser Leidenschaft, die man ja auch hat, dann viele Dinge ausprobiert und halt der in Anführungszeichen langweiligen Entscheidung, jetzt ein erwachsenes Leben anzufangen und schwere Entscheidungen treffen zu müssen. Und sie will sich da nicht so richtig festlegen. Das wird auch ganz gut herausgestellt. Es gibt eine Szene, in der ihre beste Freundin zu ihr sagt, im August werden keine weitreichenden Lebensentscheidungen getroffen. Die schwierigen Entscheidungen sind für September. August ist entspannt. Und so verhält sie sich auch. Dass das natürlich Leute um sie herum verletzt, ist ihr wahrscheinlich schon bewusst, aber irgendwie auch egal. Zumindest zu einem weiten Teil des Films. Also Pablo ist völlig verliebt in sie und möchte wieder mit ihr zusammen sein und malt ihr so diese Träume davon aus, dass sie zwar arm sein werden, wenn sie mit ihm zusammen ist, aber glücklich. Während Leo schon ein sehr stabiler Charakter ist, der einen stabilen Job hat, der sich weiterentwickelt, der einfach ja, der Träume hat, aber gleichzeitig eben auch schon standhaft, also in seinem Leben feststeht und da auch fest verankert ist und ihr diese Sicherheit bietet. Und sie schwankt so ein bisschen zwischen dieser Leidenschaft zu Pablo und gleichzeitig zu dieser Stabilität, die Leo ihr bietet, sagt Leo natürlich auch absolut gar nichts davon und macht einfach so mit ihm weiter, während sie Pablo erzählt, dass sie Leo verlassen wird. Es ist alles ein ziemlich großes Hin und Her auf ihrer Seite und ja, es ist einfach schwer für diese junge Frau, die nicht weiß, was sie im Leben möchte. Ich persönlich fand den Film von der Idee her sehr gut eigentlich. Ich mochte, dass das mal so eine Dreiecksbeziehung ist, die, wo die Frau die blöde Person ist, die hier keine Entscheidung treffen möchte und die sich hier einfach irgendwie durch ihre Leidenschaften leiten lässt. Also ich fand es sehr spannend, dass der Film doch wirklich sich getraut hat, eine Frau als dermaßen unsympathisch darzustellen. Also das Hut ab dazu fand ich mutig. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, dass man merkt, dass das ein Mann gemacht hat, diesen Film. Weil der Male Gaze in allen Sexszenen so dermaßen hart vorhanden ist. Also diese Frau wird so sexualisiert in den insgesamt, ich glaube, 4 oder 5 Sexszenen, die es gibt, die auch nicht hätten sein müssen. Also nach der 4. Sexszene dachte ich mir so, okay, wir haben verstanden, dass sie Leo mit Pablo betrügt. Es ist klar. Ich muss mir keinen Softporno dafür angucken, weil er war auch nicht so gut. Und das fand ich einfach ein bisschen enttäuschend. Und ja, ich bin auch bei Sexszenen, die überhaupt, bei einem Film, der gar keinen Soundtrack, so gar keine musikalische Untermalung hat, ich brauche das nicht. Ich muss mir dann nicht 4, 5 Sexszenen geben, die komplett ohne Musik einfach nur so 5 Minuten lang hier sind Brüste dargestellt werden. Das hat mir nichts gegeben. Und das dahingehend fand ich den Film auch ein bisschen enttäuschend. Er war mir auch ein bisschen zu lang, obwohl er, glaube ich, weniger als 90 Minuten geht. Aber es passiert halt wirklich nichts. Und was, glaube ich, Jorente ausdrücken wollte, war so diese, dass halt auch einfach nichts passiert. Dass sie halt einfach so ein bisschen dahin lebt und schöne Erlebnisse hat, auch tragische Erlebnisse und in ihrem Heimatort einfach so ein bisschen, es sind Notes on a Summer, also es sind einfach so kleine Ausschnitte aus ihrem Leben im Sommer. Kann man mögen, hätte mir besser gefallen, wenn man das ein bisschen anders inszeniert hätte, glaube ich. Hätte mir auch besser gefallen, wenn sie weniger sexualisiert worden wäre, wenn vielleicht ein bisschen Musik gekommen wäre und einfach diese Charaktere auch ein bisschen greifbarer geworden wären. Mein Problem war nämlich auch, dass dadurch, dass da so viel unausgesprochen ist zwischen denen, hat man so ein bisschen die diese Identifikationsprobleme. Also man kommt nicht richtig an die Leute ran. Man sieht ihnen dabei zu, dass sie dumme Entscheidungen treffen, aber man versteht vielleicht, man kann da rein interpretieren, warum diese Entscheidungen getroffen werden, aber man versteht sie nicht wirklich. Sie bleiben so ein bisschen ungreifbar. Und deshalb hat mich der Film mehr enttäuscht, als dass er mich begeistert hat, obwohl ich wirklich einige gute Aspekte daran gesehen habe. Aber wer Lust hat, jetzt im Winter mal so ein bisschen Sommergefühle aus Spanien zu kriegen und kein Problem damit hat, eine unsympathische Hauptfigur zu sehen, sondern das eher spannend findet, der kann sich das ja mal angucken, vor allem, wenn er Sex sehen mag.
Okay, alles klar. Danke dir. Notes on a Summer. Das waren deine Notizen zum Film, der jetzt zu sehen ist im Sasi-Kino in Halle. Jo, und dann läuft noch ein bisschen was an, was wir nicht sehen konnten. Das ist zum einen In voller Blüte, ein Film mit Sir Michael Caine und Glenda Jackson von Oliver Parker. Hier wird wohl die wahre Geschichte erzählt. Michael Caine spielt hier den Rentner Bernard Jordan, der aus seinem Altersheim flieht, um an einer Gedenkveranstaltung des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen. In voller Blüte läuft in dieser Woche im Passagekino und in der Schauburg. Dann haben wir Farang, Schatten der Unterwelt, ein Martial Arts Action Film aus Frankreich, der läuft im Regina Palast in dieser Woche. Und das Regiedebüt von, lasst mich nochmal kurz gucken, einer deutschen Regisseurin, nämlich Anna Roller, mit jungen Darstellerinnen, 3 Abiturientinnen hier auf Roadtrip nach Italien. Und der Film läuft im Luro-Kino an, Dead Girls Dancing. Und am 29.11. um 19 Uhr ist die Regisseurin Anna Roller auch zu Gast, um ihren Film vorzustellen. Dead Girls Dancing, ebenfalls ab dieser Woche im Kino. Jo, und das waren sie, die Filmstarts in dieser Woche. Wir haben noch ein bisschen Zeit und werden gleich noch ein wenig ins Heimkino abtauchen. Vorher noch mal kurz durchatmen und verschnaufen mit Musik von Robbie Robertson aus dem Soundtrack zu Killers of the Flower Moon. Musik aus dem Soundtrack zu Killers of the Flower Moon, der in dieser Monat uns den ganzen Monat noch hinweg begleiten wird. Und wir kommen dazu mitten hinein in unsere...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ganz genau. Und da haben wir in dieser Woche einen Film, der wichtig ist, habe ich mir sagen lassen, und der richtig ist und gut ist offensichtlich. Auch wenn diese Dinge zusammenkommen, dann freut es mich umso mehr. Und ihr habt das Wort. Jasmin und Flo, erzählt uns über Bottoms.
Genau, wir kommen von eher unsympathischen Frauenfiguren, die dumme Dinge tun, zu unsympathischen jugendlichen Frauen, die eventuell dumme Dinge tun. Und damit irgendwie richtige Dinge tun, oder Jasmin?
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr großartig. Also ja, auch da unsympathische Frauenfiguren im Gegensatz zu Napoleon und den Notes on the Summer kommt es ohne awkward Sexszenen aus. Dafür gibt es viel Gewalt. Also ja, Bottoms ist eine Highschool-Komödie, wo es darum geht, dass zwei lesbische Schülerinnen einen Selbstverteidigungskurs / Fight Club in ihrer Schule gründen, um Mädchen kennenzulernen. Also ein, ich sage mal, eher typisch wirkender Teenager-Plot, der aber sonst auf diese Weise nicht mit queeren Mädchen erzählt worden wäre. Die Regisseurin Emma Seligman, die man auch eventuell von Shiver Baby schon kennt,
selber war toll.
Ja, genau, selber queer und ja, hat halt sozusagen hier sich den Wunsch erfüllt, eine Highschool-Komödie mit Komödientrottel-Charakteren zu drehen, die halt all diese ganzen Fantasy-Aspekte von Highschool aufgreift für queere Personen. Und es ist in der Sofa-Ecke, weil Amazon entschieden hat, dass es in Deutschland nur als Stream rauskommt, während es es in den USA halt einen Kino-Release hatte und auch sehr erfolgreich gelaufen ist, gerade pro Screen, also sehr kleines Release. Großer Erfolg. Amazon hat es dann gekauft und halt hier gibt es das dann jetzt als Prime Exclusive in Deutschland. Also uns wurde vorenthalten, das im Kino zu sehen. Trotzdem, für mich ist es mein Filmstart der Woche und mit Charlie XCX eigentlich auch mein Soundtrack des Monats. Also ich bin.
Na, wir haben ja noch den nächsten Monat. Wir können ja den ganzen Dezember über gerne Soundtrack Bottoms nehmen, wenn ihr das sagt. Gerne.
Also ich war ja auch, ich habe jetzt auch irgendwie keine Ahnung, wie lange, aber jetzt ist der 11. Also 5 Monate bestimmt gewartet, weil er in Amerika ja auch irgendwie im Juni gestartet ist und man hat immer nur gehört, da gibt es diesen Film mit diesen Lesben, die einen Fight Club machen in ihrer Schule und der macht unfassbar viel Spaß. Und ich saß da und ich war erstmal so verwirrt, weil am Anfang oben links so eine 18 steht bei Amazon. Ich dachte mir so, ja okay, irgendwie Fight Club, die hauen sich vielleicht auf die Fresse, was auch immer, aber warum 18? Und am Ende war ich so, ah, deswegen? Also ja, es ist lustig, es ist, es hat zum Teil sehr überhöhte Gewalt, die sehr viel Spaß macht. Die Mädels sind allesamt dämlich und normalerweise, also ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, man hat vieles davon nicht schon gesehen, aber eben halt sonst sind es immer Jungs, die irgendwie, wir machen irgendeinen Club, um unsere Jungfräulichkeit in der Highschool zu verlieren. Das ist schon so ein klassischer Plot, den du eigentlich immer mit irgendwelchen Typen hast. Und hier hast du es mal mit Mädels, die dann halt irgendwie auch das Richtige tun, aus der falschen Motivation raus. Und das sorgt alles dafür, dass das aber trotzdem unfassbar viel Spaß macht und halt dementsprechend auch eine Wirkung hat.
Ja, und hier Produzentin ist Elizabeth Banks, die mit Cocaine Bear schon dieses Jahr auch interessante Dinge gemacht hat. Und ist es ein ähnliches Level von überhöht? Also ich vergleiche es mit Hazards und das ist von mir ein großes Lob.
Oh ja, toll.
Also,
oh. Klassiker. Genau. Ein Klassiker des Highschool-Films.
Das Level von Camp und Gewalt. Also es ist, man könnte auch sagen, es findet in einem Actionfilm-Universum statt, nur halt auf einer Highschool. Und ja, es fließt halt Blut. Der Film geht ganz clever damit um, warum es halt sonst selten so, ich sage mal, diese Art von Film über queere weibliche Figuren gibt oder allgemein über weibliche Figuren, weil es wird immer wieder adressiert, dass es eigentlich andere Probleme gäbe. Und dann entscheiden sie sich, also es gibt Szenen, wo sie halt über sexualisierte Gewalt sprechen und so, und dann entscheiden sie sich, okay, aber jetzt machen wir lieber Highschool-Bullshit, so. Also ja, natürlich, ich habe sexuelle Gewalt erlebt, aber mein eigentliches Problem ist, dass ich, dass alle mich nur für mein Aussehen als Cheerleaderin betrachten und nicht für meine Intelligenz und mein Jewelry-Business. Also solche, also es wird halt immer wieder gebrochen und gleichzeitig wird man daran erinnert, okay, dieser Film ist ungewöhnlich, weil diese Figuren diese Geschichten normalerweise nicht erzählen oder nicht mit diesen Figuren diese Geschichten erzählt werden. Und ich finde es wichtig, queere Filme zu haben, die unsympathische Charaktere haben dürfen, die dumme Charaktere haben dürfen, die Figuren haben dürfen, die schlechte Entscheidungen treffen und die nicht halt Drama aus der Identität der Figuren ziehen auf der Ebene, dass hier Leid stattfindet, weil sie queer sind, sondern halt einfach, diese Leute haben genauso dieselben Teenager-Probleme prinzipiell und wir können genauso eine Teenager-Komödie mit ihnen erzählen. Und das ist selten. Und dass halt ein Team, das derartig queer-freundlich ist oder selbst queer, da zusammenkommt, unseren Film zu verwirklichen und der wirklich gut ist am Ende, ist so selten, dass es eben mir eine große Freude gemacht hat. Und ich habe mich dieses Jahr auf zwei Filme wirklich gefreut. Das sind Barbie und Bottoms. Alle anderen habe ich so, ja, ich freue mich, dass die zu sehen. Und da, auf die war ich Hype. Und der Hype hat sich für mich bei Bottoms auch persönlich bestätigt.
Ach, schön. Dann sehen wir den Film bestimmt auch nochmal in unserer Jahresendliste wieder und werden dann auch nochmal über den Film, von dem Film schwärmen, denke ich mal. Flo, du bist auch absolut d'accord, oder?
Geh mit und ich würde vor allem sagen, für alle, die The Bear schon geil fanden, können hier nochmal gucken, was Ayo Edebiri sonst noch alles kann, weil die ja hier auch eine der Hauptrollen spielt tatsächlich.
Toll.
Um dich auch nochmal abzuholen vielleicht.
Klasse.
Wenn es dir nicht gereicht hat.
Ich bin definitiv interessiert daran, definitiv. Ja, mal gucken, wo ich dann das Ding irgendwie herkriege, weil Amazon habe ich nicht. Werde ich einen Teufel tun, um noch Amazon zu abonnieren, du. Gut, dann aber, wenn ihr wollt und müsst und könnt und andere Gelegenheit gibt es halt leider nicht, geht hin und schaut ihn euch an. Er läuft ab sofort bei Amazon Prime. Bottoms, danke euch beiden.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ihr seid bei Filmriss im Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax und wir sind bei der Sofa-Ecke angekommen. Die Kinostarts sind ja überschaubar in dieser Woche, das heißt, wir wollen also noch über etwas reden, was in diesen Tagen bei den Streaming-Anbietern vor allen Dingen läuft. Da gibt es ja einiges Großes, was sich angekündigt hat und ein neuer Film von David Fincher ist auch mit dabei und dazu freue ich mich, den Toni begrüßen zu dürfen. Hallo Toni.
Hallihallo.
Ah, schön. Mikrofon-Bingo, ich habe das Richtige erwischt. vielleicht reden wir erstmal ein bisschen was darüber, über die Voraussetzungen. Ich meine, David Fincher hat ja Mank schon für Netflix gemacht, ne?
Ja, das war wohl der Letzte, der so relativ bekannt jetzt von ihm unterwegs war. Ich persönlich konnte mit diesem Schwarz-Weiß-Schauspiel irgendwie nicht ganz so viel anfangen. Also mir hat sich der künstlerische Wert von Mank nicht so wirklich erschlossen. Ich weiß nicht, du warst auch nicht unbedingt angetan
davon. Ich sag mal, es ging uns allen so. Ich glaube auch Hiro hatte den ja gesehen damals mit großem Interesse und der war auch nicht wirklich begeistert. Also es ist schon eine Weile her irgendwie, dass wir was richtig Gutes von Fincher gesehen haben. Da muss man schon ins Jahr 2014 zurückgehen, also fast 10 Jahre. Da war nämlich Gone Girl. Zumindest in den Kinos. Da können wir uns noch zumindest in guter Erinnerung rückbesinnen darauf, was David Fincher doch eigentlich kann und wofür er doch irgendwie gut ist. Das war noch richtig gut irgendwie damals mit Ben Affleck in der Hauptrolle und natürlich mit Rosamund Pike. Ein schönes irgendwie Vexierspiel, schöner Psychothriller, so nach klassischer Fincher-Art, ne? 2,5 Stunden Hochspannung.
Gonke fand ich auch sehr gut. Fand ich ist ein bisschen so in der allgemeinen Wahrnehmung unter Wert verkauft wurden.
Ja, hätten die Leute damals schon gewusst, dass Fincher danach nie wieder einen Film irgendwie im Kino machen würde, der was taugt, dann wäre das wahrscheinlich auch was anderes gewesen. So, ich meine, er hat ja Mindhunters gemacht, was wohl eine ganz gute Serie sein soll. Ich habe sie nie gesehen. Wir haben jetzt Flo und Robert auch hier im Studio mittlerweile. Wir grüßen euch. Hallo.
Hallo.
Hallo, hallo. Hat einer von euch Mindhunters gesehen zufällig?
Leider nicht.
Nein.
Nee. Ich weiß nur, wie begeistert die Leute davon sind und dass sie alle sehr traurig sind, dass es wahrscheinlich nicht mehr weitergehen wird mit der Serie.
Ja, also da hat er irgendwie sein Glück gefunden, aber sonst hat er irgendwie die letzten 10 Jahre da nicht mehr wirklich wahnsinnig viel gemacht und Mank, klammern wir mehr oder weniger aus, hat uns ja nicht so richtig begeistert. Jetzt also wieder für Netflix unterwegs und The Killer. Klassischer Fincher, kann man eigentlich sagen, so zusammengefasst, oder? Fazit? Ich fand's schon, ich meine, es ist natürlich kein Vexierspiel, es ist irgendwie kein wirklich komplexes Ding story-wise oder inszenatorisch, was einen jetzt so auf die Folter spannt bis zum Schluss. Aber es ist halt ein klassischer Killer-Thriller.
Es ist sehr klassisch, sowohl von der Story als auch vom ganzen Aufbau her. Aber irgendwie dann doch hat es mich persönlich gut bei der Stange gehalten. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Ich habe den Film also eingeschalten bei Netflix und habe die ersten 20 Minuten im Prinzip in der Körperhaltung verbracht, in der ich diesen Film eingeschaltet habe, weil der mich irgendwie so vom ersten Moment an so in seinen Bann geschlagen hat, dass ich das irgendwie sehr interessant fand. Es geht also um Michael Fassbender, der hier einen Auftragskiller spielt. Und das Ganze beginnt also in einem, in so einem Bürogebäude, mehr oder weniger verlassen, in dem er also in seinem Zimmerchen sitzt und Ausschau hält auf das gegenüberliegende Hotel-Apartment, wo offensichtlich sein nächstes Ziel gerade untergebracht ist. Und dort tut sich aber nichts. Also die Vorhänge sind zugezogen und er sitzt dort also nun Tag ein, Tag aus und wartet, dass was passiert. Und erzählt so aus dem Off dem Zuschauer, was es also bedeutet, ein Auftragskiller zu sein, dass das nicht immer so ist, wie es halt in den Filmen gerne verkauft wird, mit viel Action und viel Geschieße, sondern dass der Job zum großen Teil eigentlich aus Langeweile besteht und ja, man diese Langeweile auch ertragen muss, während man eben dort sitzt und wartet, dass das Ziel sich im Zielfernrohr sozusagen zeigt. Und so paradox das klingt, wie er diese Langeweile beschreibt, wirklich 20 Minuten lang, fand ich alles andere als langweilig, sondern hat mich total gefesselt. Und danach wird es so ein bisschen ein klassisches Spiel, wie wir es storytechnisch schon oft gesehen haben. Es kommt, wie es kommen muss. Er verfehlt sein Ziel und dass das in der Berufskillerbranche jetzt Konsequenzen nach sich zieht, das ist ja nun für den geneigten Kinozuschauer nicht viel Neues. Mhm.
Aber trotzdem inszeniert er dieses Katz-und-Maus-Spiel mehr oder weniger. Also es ist ja so ein Rachefeldzug eigentlich eher. So ein klassischer Rache-Thriller fast schon. Schon ziemlich, ziemlich gut so, finde ich. Also es ist schon ziemlich stylisch so, ziemlich perfekt irgendwie, ohne jetzt irgendwie die großen Innovationen auszupacken, oder? Wie ging es euch?
Ja, man sieht auch einfach in einem Bild, dass es ein Fincher-Film ist, weil es sieht einfach alles genauso aus und allein durch den Charakter zeigt es auch irgendwie wieder so, dass ich habe zwischendurch gedacht, so, der muss ja auch irgendwie, glaube ich, eine Zwangsstörung haben oder sowas, so wie er das alles bei sich immer ordentlich hält. Und ich finde es lustig, dass du es Rache nennst oder sowas, weil er selber ja immer, also der Charakter selber von Michael Fassbender sagt, aber nee, ist alles nichts Persönliches. Ist alles rein beruflich.
Ja gut, aber es wird ja dann doch aus Gründen persönlich und er sucht ja dann nach und nach Beteiligte dieser ganzen Geschichte sozusagen auf. Und für mich hat es dann so ein bisschen so eine Mischung aus Kill Bill, so dieses kapitelweise jeweils einen Protagonisten aus dem Film aufzusuchen. Diese Begegnungen verlaufen dann auch sehr unterschiedlich. Es ist schwierig, das zu beschreiben, ohne schon wieder zu viel zu verraten.
Also auf jeden Fall aber ist es sehr professionell.
Ja.
Wir haben ja Leon, der Profi, was auch ein Profikiller ist. Aber ich würde sagen, hier ist eigentlich, er ist der professionellste Killer, den ich bis jetzt gesehen habe.
Und dieses Professionelle, finde ich, das gibt dem Ganzen dann nämlich noch so einen John Wick-Touch. Vielleicht außer in einer Szene nicht ganz so brachial, aber sehr durchdacht. Und deswegen für mich war es so eine Mischung dann nach diesen ersten 20 Minuten, halben Stunde, eine Mischung aus Kill Bill und John Wick so ein bisschen. Und das, wie gesagt, war schon sehr unterhaltsam und sehr spannend eigentlich auch.
Jetzt müsstest du sagen, was du mit John Wick meinst, weil es sind auf jeden Fall nicht die stylischen Kampf- und Schießsachen.
Also naja, er zieht los, Rachegeschichte.
Das meinst du, genau.
Denjenigen, die ihm dort nach diesem missratenen Job ans Leder wollten, sozusagen, die seinerseits aufzusuchen. Und es kommt dabei auch zumindest bei einem, zu einer Action-Szene, die sich gewaschen hat.
Ja, aber wobei tatsächlich eben diese Figur des Killers, der ja auch nicht namentlich benannt wird im Film tatsächlich, ein Distanzkiller ist, ne? Und der ist ja nun wirklich nicht, also diese Szene, die du meinst, wo es dann halt eben auch zu Handgreiflichkeiten kommt, zum Schlagabtausch kommt, wo es eine ziemlich geil choreografierte Kampfsequenz gibt, die ist aber nicht deswegen geil choreografiert, weil sie so perfekt ist, sondern weil sie so wunderbar dilettantisch ist.
Ja, aber Er ist ja trotzdem so ein perfektionistisch angehauchter Typ und das erhält er sich ja auch über den Film hinweg. In dieser Szene muss er ein Stück weit gezwungenermaßen improvisieren. Ja. Dadurch wirkt das natürlich der Kampf an sich nicht mehr so perfekt, aber bietet deswegen eigentlich genau noch mal so eine Abwechslung zwischen diesen einzelnen Kapiteln, dass dort nicht ein Kapitel ist wie das andere, nur dass er eben jetzt hier einen nach dem anderen abstreicht von seiner Liste, sondern dass da schon Unterschiede drin sind, wie er auch diesen Leuten begegnet. Und das macht es, und dadurch, finde ich, bleibt auch der Zuschauer dort über die Dauer des Films, ich glaube, es sind wieder 2 Stunden knapp gewesen, auch gut bei der Stange, weil trotzdem eine gewisse Abwechslung dabei ist.
Ja.
Ja. Und du bist ja auch die ganze Zeit bei ihm, weil du auch, ja, also auch, also du hast ja auch Angst, dass ihm was passiert, obwohl er so professionell ist und alles. Und er hat mich auch oft überrascht mit seinen Handlungen, wo man meist denkt, er handelt jetzt so oder macht so und dann macht er irgendwas anderes. Also was logisch ist, aber der Film überrascht mit Sachen, wo man denkt, er ist mit gewissen Leuten vielleicht eventuell nachgiebig oder irgendwas. Mhm. Und dann kommt auf einmal was aus, wo man jetzt damit nicht gerechnet hat. Also, weil er da schon sehr überlegt vorgeht. Also, und er teilt uns nicht alles mit. Ne? Manchmal macht er teilt uns nicht alles mit, sonst wäre es ja blöd, wären die Überraschungen nicht da. Ja.
Das hat mir auch sehr gut gefallen bei dem Film, dass der in sich schlüssig ist. Ich störe mich ja immer gern so an Logikfehlern oder an empfundenem Missverhalten, wo ich denke, Mensch, oh, so kann man doch hier, so würde sich doch keiner verhalten in der Situation. Es gibt am Anfang in dieser Szene, wo er also in diesem Hotelzimmer sitzt, da frage ich mich so ein bisschen als professioneller Killer, warum er dort in dem beleuchteten Hotelzimmer direkt oder in einem beleuchteten Zimmer direkt gegenüber sitzt, wo ihn ja auch jeder sehen kann, wenn dort Licht bei ihm an ist. Aber danach habe ich jetzt nichts gefunden, was mich so wirklich gestört hätte, wo ich sage, nee, das ergibt für mich gerade keinen Sinn. Und das war mal sehr angenehm.
Ja, es ist tatsächlich auch wieder mal eine Reunion quasi, denn an seiner Seite als Drehbuchautor ist Andrew Kevin Walker. Und der hat ja damals schon 7 geschrieben. Also ganz way back quasi 95 schon zusammengearbeitet mit Fincher und danach auch viel an Horror und an Genre gemacht. Eric Messerschmidt hat wieder die Kamera gemacht, der ja auch regelmäßig dabei ist, auch bei Mank schon die Kamera geführt hatte. Naja, und Michael Fassbender spielt es einfach verflucht gut, oder? Also er ist echt gut.
Also das ist ja die perfekte Besetzung theoretisch, ja. Weil er die gewisse Ruhe rüberbringt und die Organisation, also was auch die Perfektioniert, was ist, das ist eigentlich auch erst wie der beste Part, der immer auch bei er spielt so ähnlich wie bei Alien Covenant und Alien, also die Prometheus, also diesen
Nüchternen.
Genau, und das ist ja auch, da war ja eigentlich das auch mit das Beste an diesen Filmen zum Beispiel. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass es eine Comic-Verfilmung ist?
Aber noch nicht. Würde mich auch nicht wundern, wenn Alexis Nolan einfach der Comicbuchautor ist, weil der ist auch credited als Original Writer, also glaube ich, kommt von dem.
Deswegen, ja, der Luc Jacquemont und Alexis Nolan sind die beiden, die den Comic gemacht haben. Ich sehe es jetzt auch hier gerade und Andrew Kevin Walker hat es dann in ein Drehbuch
verwandelt. Genau, ich glaube, das Beste am Schauspieler ist auch, dass irgendwie trotz dieser ganzen Ernsthaftigkeit, die er da auch reinbringt und diese Professionalität, ist trotzdem irgendwie so unterschwellig immer so ein bisschen so Goofiness und er ist halt trotzdem so ein bisschen dieser leichte Weirdo. Und ich glaube, da spricht auch diese Professionalität, ne? Ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass gefühlt ist dieser Charakter Profikiller geworden, weil er irgendwelche Zwangsneurosen hat wahrscheinlich und deswegen einfach sehr gut geeignet ist für diesen Job, wenn ich da an das ein oder andere Lager oder Garage von ihm denke, also, wie da alles sortiert ist und so.
Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, ob dieser Film für Michael Fassbender geschrieben worden ist, aber wenn es das nicht der Fall war, dann lässt es Michael Fassbender auf jeden Fall so aussehen, als wäre der Film nur für ihn geschrieben worden.
Ich fand das so strange. Ich habe die Tage danach dann den Next Go Wins gesehen.
Ja, einen
Tag später, glaube ich, oder so. Und ich musste halt echt überlegen, wer ist denn das da eigentlich in der Hauptrolle? Weil er ist so komplett anders in Next Goal Wins. Er spielt da total einen Schluffi-Alkoholiker.
Bei mir war es ja andersrum. Ich habe erst Next Goal Wins geguckt und dann The Killer. Und ich habe bei Next Goal Wins auch am Anfang überlegt, wer ist das? Bis ich ihn erkannt habe, weil es echt einen Moment gedauert hat. Ja. Und dann fand ich so, es ist so großartig, weil es sind halt wirklich diese zwei Seiten einer Medaille. Aber ich finde, dieser unterliegende Comedy-Ton kommt halt bei The Killer trotzdem irgendwie raus, den man halt bei Next Goal Wins aufgedreht hat auf 11 mehr oder weniger.
Das ist das Interessante, weil ich habe auch gelesen, dass es irgendwie eine schwarze Komödie sein soll oder Anflüge dessen hat so.
Ja.
Aber bis auf die Tatsache, dass er ja am Anfang in diesen Monologen halt erklärt, wie der perfekte Kill aussieht und was man alles haben muss für einen perfekten Killer, um dann halt völlig zu versauen, seinen Auftrag, ja, habe ich halt nicht so viel Witziges gesehen in diesem Film, muss ich sagen.
Ich weiß nicht, doch.
Naja, also, aber denk mal an diese Action-Szene.
Ja, ja, wenn er so sloppy gut, ist einfach ja, und halt eben das alles so dann dilettant, wie du hast ja vorhin gesagt, das wirkt halt dilettantisch. Ja. Und das ist genau das, es ist so ein bisschen wie Slapstick-Humor dann
genau.
Mit halt sehr viel Gewalt so drin.
Richtig viel Spaß hatte ich dann wirklich, als Tilda Swinton da war.
Also, ich liebe Tilda Swinton.
Das war so das Sahnehäubchen wirklich obendrauf.
Es war einfach wirklich von vorne bis hinten, hält er immer noch mal, jetzt nichts, keinen epischen Twist bereit, aber immer noch mal so ein kleines Bonbon, was er noch mal in den Film einstreut, was einen bei der Stange hält. Und wie gesagt, deswegen wirklich die 2 Stunden haben mir Spaß gemacht.
Ja,
Robert?
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau, dann können wir euch nur noch sagen, dass es leider nicht mehr die Möglichkeit gibt, ihn im Kino zu sehen. Die 2 Wochen sind rum quasi. Da lief er dann im Regina und ich habe ihn noch in der Kinobar gesehen. Das war wirklich schön, den auf der Leinwand zu sehen. Jetzt könnt ihr ihn bei Netflix anschauen. The Killer. Der Killer auf Deutsch ist jetzt also im Streaming-Regal. Danke euch. Ja, und ich kann euch noch sagen, dass die Comicvorlage bei Leser und Schreiber erschienen ist. Das ist also der Comicverlag. Da gibt es einen großen Band mit den Abenteuern des Killers. Den könnt ihr also dort dann auch finden. Und dann haben wir auch noch ein paar andere Empfehlungen für euch aus dem Heimkinoregal. Da wäre zunächst einmal Past Lives, einer meiner absoluten Lieblingsfilme des Jahres. Werden wir also auch nochmal hören und reden drüber im Rahmen unserer Jahresend-Filmriss-Sendung, wo wir euch unsere Lieblingsfilme vorstellen. Past Lives, wundervoller Film, Independent-Film aus den Staaten, lief in Sundance und hat dann auch seine Premiere hier in Berlin gefeiert bei der Berlinale. Und ja, wirklich ganz wundervoller Film und ist jetzt zu haben auf Studiokanal als DVD und Blu-ray. Und da gibt es ein Exemplar für euch am Ende der Sendung beim Filmquiz. Und wir haben außerdem auch noch Bücher für euch und zwar How to Hitchcock von Jens Wawracek. Jens Wawracek ist eigentlich die Stimme von Peter Shaw in den 3 Fragezeichen, ist als Synchronsprecher und Schauspieler und Musiker unterwegs und hat hier einen Film gemacht über seine Beziehungen, über seinen Zugang zu Alfred Hitchcock und seinen Filmen und war ja auch in dieser Woche in der Cinemathek zugegen und hat dort zu Cocktails für eine Leiche ein wenig aus seinem Buch erzählt und über seine Leidenschaft berichtet und danach gab es dann den wundervollen Cocktail für eine Leiche zu erleben auf der großen Leinwand Rope, nochmal in der Originalfassung und ebenfalls erschienen im Schüren Verlag, also How to Hitchcock ist aus dem DTV Verlag und im Schüren Verlag ist ein Filmbuch erschienen über Hitchcock und der deutsche Film, also deutsche Regisseure und Regisseurinnen, die ihren Zugang zu Hitchcock wiedergeben in Gesprächen. Christian Petzold ist dabei, Dominik Graf, Hermine Hundgeburt, Rainer Kauf und viele mehr. Also das Buch von Josef Schnelle, Hitchcock und der deutsche Film, jetzt auch erschienen im Schüren Verlag. Und wir...
Nummer 110 im Katalog. Ein Louis XV Rouvette, geschnitzt und vergoldet. Wir fangen mit dem Angebot von $750 an. Wer bietet mehr?
Und woher wollen Sie wissen, dass es keine Fälschung ist? Das sieht mir ganz danach aus.
Eins dürfte uns allen wohl klar sein, Sie sind keine Fälschung. Sie sind ein ganz echter Idiot.
Ja, noch ein Zitat aus Der unsichtbare Dritte und hier...
Filmriss Filmquiz.
Ist das Filmriss Filmquiz. Letzte Woche gab es Sterben für Anfänger und in dieser Woche dies hier.
Milch! Milch!
Wovon redet der Typ?
Geben Sie mir die Waffe.
Was läuft hier eigentlich?
Hören Sie die Waffe...
Sie waren doch an dem Karton. Was ist drin?
Denn ich... Ich beneide Sie um Ihr normales Leben. Offenbar ist Neid meine Sache.
Nein, was ist in dem Karton?
Jetzt müssen Sie mir die Waffe...
Was verdammt nochmal ist da drin?
Geben Sie mir den Revolver.
Sagte ich Ihnen doch gerade eben.
Du lügst, du bist ein mieser Lügner. Seien Sie still.
Das will er doch nur. Er will, dass Sie ihn erschießen. Das will er.
Nein! Du sagst mir jetzt, dass das nicht wahr ist. Das ist nicht wahr.
David, seien Sie die Vergeltung.
Es geht dir gut, sagen Sie es mir.
Bitte komm. Zorn.
Sagen Sie mir, dass es ihr gut geht!
Wenn Sie einen Tatverdächtigen ermorden, David, dann war alles umsonst und das weiß er.
Nein!
Sie bettelte um ihr Leben, Detective.
Halt die Klappe!
Sie bettelte um ihr
Leben. Halt die Klappe!
Und um das Leben des Babys, das sie...
Halt, Stroll!
Dürfte nicht allzu schwer sein, wenn ihr wisst, was das war.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Das ist klar. Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu Napoleon Freikarten und auch zu The Old Oak von Ken Loach haben wir Freikarten. Und damit sind wir auf der Zielgeraden hier. Die lieben Kollegen und Kolleginnen sind schon raus. Ich mach's Licht aus hier. Lars sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächsten Samstag wieder bei Filmriss. Und ja, wenn ihr jederzeit nachhören wollt, könnt ihr das natürlich auch unter filmriss-leipzig.de. Bis dann. Tschüss.